Einen wunderschönen guten Morgen. Habt ihr mitbekommen, dass am Donnerstag Reformationstag war? Ja, wichtiger Tag, Reformation. Ohne die Reformation wären wir hier so in dieser Form nicht da. Und deshalb habe ich mir gedacht, wir beginnen nicht unseren Gottesdienst, sondern unsere Predigt heute mal ganz standesgemäß mit einem Zitat von Martin Luther. Ja, Martin Luther hat gesagt, der Prediger steige auf die Kanzel, öffne seinen Mund, höre aber auch wieder auf. Ja? Weiser Rat, sehr weiser Rat. Ich werde den heute beherzigen, auch bei unserer zweiten Predigt zum Thema das Evangelium nach Jona aus dem Alten Testament. Wir lesen gemeinsam den Predigttext aus, wie könnte es anders sein, der Luther-Übersetzung 1984. Ihr habt sie entweder mitgebracht in eurer Bibel oder eine andere Übersetzung oder ihr findet sie auch in dem Einlegeblatt. In eurem Programmheft auf der Rückseite dann auch die Predigtgliederung zum Mitschreiben. Jona, Kapitel 2. Aber der Herr ließ einen großen Fisch kommen, Jona zu verschlingen. Und Jona war im Leib des Fisches 3 Tage und 3 Nächte und Jona betete zu dem Herrn, seinem Gott, im Leib des Fisches und sprach: Ich rief zu dem Herrn in meiner Angst und er antwortete mir, ich schrie aus dem Rachen des Todes und du hörtest meine Stimme. Du warfst mich in die Tiefe, mitten ins Meer, dass die Fluten mich umgaben, alle deine Wogen und Wellen gingen über mich, dass ich dachte, ich wäre von deinen Augen verstoßen, ich würde deinen heiligen Tempel nicht mehr sehen. Wasser umgaben mich und gingen mir ans Leben, die Tiefe umringte mich, Schilf bedeckte mein Haupt. Ich sank hinunter zu der Berge Gründen, der Erderiegel schlossen sich hinter mir ewiglich. Aber du hast mein Leben aus dem Verderben geführt, Herr, mein Gott. Als meine Seele in mir verzagte, gedachte ich an den Herrn und mein Gebet kam zu dir in deinen heiligen Tempel. Die sich halten an das Nichtige, verlassen ihre Gnade. Ich aber will mit Dank dir Opfer bringen. Mein Gelübde will ich erfüllen, dem Herrn, der mir geholfen hat. Und der Herr sprach zu dem Fisch, und der spie Jona aus ans Land. Gottes Wort aus Jona, Kapitel 2. Was bisher geschah? Okay, was ist bis hierher passiert? Jona, Kapitel 1, haben wir uns im Detail letzte Woche angeschaut. Und dort wird uns berichtet, dass der Prophet Jona, ein Mann Gottes, von Gott einen Auftrag erhält. Er soll nach Ninive gehen, eine große Stadt, die Hauptstadt des Assyrischen Reiches, und soll ihnen Gottes Gericht ankündigen. Das Problematische dabei war, dass das Assyrische Reich der Erzfeind war von Israel. Insofern war das kein so geschmeidiger Auftrag, den Jona da erhalten hat, ausgerechnet dort Gottes Gericht anzukündigen. Und er hat auch wenig Lust drauf, das zu machen und läuft vor Gott weg. Er flieht vor Gott, besteigt ein Schiff, das ihn möglichst weit wegbringen soll von Gott, so bis ans Ende der Welt sozusagen, nur weg von Gott. Und als er auf diesem Schiff ist, kommt es zu einem großen Sturm. Und irgendwann merken die Seeleute und irgendwann dämmert es auch Jona, hey, dieser Sturm hat was mit meiner Flucht zu tun. Und er macht den Seeleuten den Vorschlag und sagt, Freunde, werft mich über Bord, ihr werdet sehen, der Sturm wird dann aufhören, ihr werdet gerettet werden und dann ist zumindest für euch alles wieder gut. Damit endet Jona Kapitel 1 und wir merken, bis dahin ist diese Geschichte eine Tragödie. Es ist eine tragische Geschichte. Am Ende von Kapitel 1 freuen sich zwar die Seeleute und sind dankbar für ihre Errettung, aber der Prophet Gottes, der treibt im Meer, dem Tod preisgegeben, ist eine Tragödie. Und jetzt kommt Jona Kapitel 2 und wir merken, aus der Tragödie wird fast so eine Art Komödie. Ja? Jona 2 ist unter einem bestimmten Blickwinkel betrachtet eins der lustigsten Kapitel in der Bibel. Ja, ist ein lustiges, Gott legt Humor rein in dieses Kapitel, davon bin ich überzeugt. Jetzt, wie stellen wir uns das vor, die Geschichte mit dem Fisch? Ja, dass Gott sagt, hey Fisch. Und der Fisch antwortet mit tiefer Stimme, ja Herr. Ja? Und dann sagt Gott, ey, ich habe ein kleines Problem. Mir ist gerade einer meiner Propheten über Bord gegangen. Ja? Und irgendwie, du musst mir helfen, das Problem zu lösen. Ja, ich brauche dich als Taxi für den Kollegen Jonah. Ja, der treibt irgendwo im Mittelmeer. Ich gebe dir kurz die GPS-Daten durch. Du schwimmst da vorbei, nimmst den auf, musst dich nur an eine Grundregel halten und die lautet, verschlucken, nicht kauen. Okay, verschlucken, nicht kauen, das ist wichtig. Ansonsten sage ich dir später, wie du den Kameraden wieder los wirst. Jetzt ist mal wichtig, dass du ihn aufnimmst. Ja, es ist lustig, dass Gott ausgerechnet einen großen Fisch als Taxi benutzt für seinen Propheten, den Helden der Geschichte, den Mann Gottes Jona. Und wenn man jetzt in Kommentare schaut zu dieser Stelle, dann merkt man, dass einige Kommentatoren den Versuch starten zu erklären, dass es tatsächlich möglich ist, dass es tatsächlich große Fische gibt, in denen Menschen mehrere Tage überleben können. Ich weiß nicht, ob das geht. Ja, meine biologische Expertise reicht soweit nicht. Ich weiß es nicht. Ich glaube auch nicht, dass es besonders wichtig ist, weil das, was hier passiert, ist und bleibt ein Wunder. Ja, egal, wie wir daran rangehen, dass dieser Fisch ausgerechnet zu diesem Zeitpunkt an diesem Ort auftaucht und in der Lage ist, Jona aufzunehmen. Allein das ist ein Wunder. Und wenn du heute Morgen hier bist und sagst, ich habe Probleme mit Wundern, ich bezweifle, dass es Wunder in dieser naturalistischen Welt geben kann, dann bist du uns herzlich willkommen, weil in unserer Gemeinde Zweifeln erlaubt ist. In unserer Gemeinde ist Zweifeln erlaubt. Aber ich möchte auch dazu sagen, dass die Grundlage unseres Glaubens, die Grundlage des christlichen Glaubens, das größte Wunder überhaupt ist. Nämlich die Auferstehung Jesu. Unser Glaube, unser christlicher Glaube steht und fällt mit der Auferstehung Jesu. Wenn Jesus nicht auferstanden ist, sagt Paulus, dann lasst uns einfach alles andere in die Tonne treten. Dieses Wunder ist die Grundlage unseres Glaubens. Und wenn Gott, der Schöpfer, der Herr, in der Lage ist, seinen Sohn von den Toten aufzuerwecken, dann ist die Nummer hier mit dem Fisch für ihn auch kein Problem. Und jetzt steigen wir ein in die Story und es gibt für Geschichten grundsätzlich, aber gerade auch im Alten Testament, eine Grundregel für Ausleger. Nämlich, dass man genau hinschaut, welche Begriffe werden in diesem Text wiederholt. Wenn ein Erzähler bestimmte Wörter wiederholt in einem Text, dann möchte er uns darauf aufmerksam machen, Freunde, das ist ganz besonders wichtig. Hier ist ein Schlüssel, um zu verstehen, was in dieser Story passiert. Und in unserer Geschichte, in Jona Kapitel 1 und 2, fallen zwei Dinge auf. Erstens, immer wenn von Gott die Rede ist, taucht das hebräische Wort Gadol auf. Gadol heißt groß. Ja, immer wenn Gott handelt, steht das Wort groß. Wohin sendet Gott Jona? Nach Ninive, in die große Stadt, sagt der Text. Und als Jona dann auf dem Schiff ist, sendet Gott einen großen Wind. Und dieser große Wind wird zu einem großen Sturm. Und als Jona dann über Bord geht und der Sturm sich legt, da werden die Seeleute erfasst von einer Ehrfurcht, einer großen Furcht. Und wen sendet Gott dann als Taxi für Jona? Einen großen Fisch. Immer wenn Gott handelt, taucht das Wort groß auf. Immer wenn es um Jona geht, merken wir im Text, geht es hinab oder abwärts. Ja? Gott groß, Jona abwärts. Jona geht, laut Text, hinab in die Hafenstadt Jaffo, hinab nach Jaffo. Dort besteigt er das Schiff und das Schiff fährt wohin? Hinab nach Tarsis. Und als er auf dem Schiff ist, wo geht er hin? Ganz nach unten, hinab in den untersten Raum des Schiffes. Und als er über Bord geht, wohin sinkt er logischerweise? Wegen Gravitation und so weiter, es geht abwärts. Es geht nach unten. Ja? Überall, wo Jona am Start ist, geht es runter. Und dort, wo Gott auftritt, da steht das Wort groß. Und als Jona ganz unten ankommt, ganz tief unten, da trifft der hinabgesunkene Jona den großen Gott wieder. Und darum geht's in Jona Kapitel 2. Und das Erste, was Jona tut, ganz tief unten, ist, Jona schreit zu Gott. Wir sehen in Vers 2 sozusagen den Wendepunkt in der Story für Jona. Da steht, und Jona betete zu dem Herrn, seinem Gott, im Leib des Fisches. Das ist deshalb so erstaunlich, weil Jona das ganze erste Kapitel nicht gebetet hat. Müsst ihr uns vorstellen, Harald hat es sehr gut rausgearbeitet letzte Woche. Das war ein Prophet, ein Mann Gottes, der lebte von Kommunikation mit Gott. Aber im ganzen ersten Kapitel kein Wort an Gott, kein Gebet, gar nichts. Der Prophet redet nicht mehr mit Gott, rennt vor ihm weg. Aber jetzt besinnt er sich eines Besseren und fängt wieder an zu beten. Vers 3, ich rief zu dem Herrn in meiner Angst. Ich schrie aus dem Rachen des Todes. Und du hörtest meine Stimme. Jona betet, Jona schreit zu Gott und Gott antwortet. Jona ist weggelaufen, aber Gott antwortet trotzdem. Und jetzt sehen wir in diesem Psalmgebet in Jona 2, da erlebt Jona sozusagen nochmal sein eigenes Sinken, diesen Niedergang, dieses Hinabtauchen erlebt er nochmal nach. Dieses Gebet ist vermutlich formuliert worden nach den ganzen Ereignissen im Buch Jona und wird dann hier eingefügt, weil Jona nochmal rekapituliert und sagt, wie ist es mir da ergangen? Er fasst nochmal in Worte, was er dort in der Tiefe erlebt hat. Vers 4 und folgende. Du warfst mich in die Tiefe, mitten ins Meer, Wogen und Wellen gingen über mich. Wasser umgaben mich, gingen mir ans Leben, die Tiefe umringte mich, Schilf bedeckte mein Haupt, ich sank hinunter und so weiter. Todesschatten, Todesängste, Dunkelheit, keine Hoffnung mehr, gar nichts mehr da. Das ist die Situation ganz tief unten für Jona. Und ich nenne das den Jona-Moment. Und ich glaube, dass es in unserem Leben Jona-Momente gibt, wo wir ganz unten sind und das Gefühl haben, es geht nicht mehr weiter. Ein relativ bekannter Christ, der auch einen Jona-Moment hatte, einen ganz bedeutsamen in seinem Leben, ist Charles Colson. Nur die Älteren von euch werden sich an die Präsidentschaft von Richard Nixon in den USA erinnern, Watergate-Affäre, Vietnamkrieg und diese Geschichten. Ja, da muss man schon relativ alt sein, um sich da noch dran zu erinnern, sorry. Ihr anderen, ja, könnt euch da mal einlesen. Wikipedia, gebt mal ein, Richard Nixon oder Watergate oder so, ist eine ganz, ganz spannende Geschichte. Charles Colson war der engste Berater von Richard Nixon in dieser Zeit. Und er wird beschrieben als ein brutal, skrupelloser, machtbesessener, brutaler Mensch. So ein Geh aus meinem Weg oder ich bring dich um Typ. Es ist ein Zitat von Colson überliefert, das lautet, ich würde meine Großmutter verkaufen, um die Wiederwahl des Präsidenten zu sichern. Zitat Ende. Das war Charles Colson. Ihm war jedes Mittel recht. Und er schreibt jetzt in seiner Autobiografie Folgendes. Mit meinem Gesicht in meinen Händen und dem Kopf gegen das Steuer gebeugt, vergaß ich mein Image als harter Mann. Alle Vorwände und meine Angst vor der Schwachheit. Und indem ich das tat, empfand ich plötzlich eine wunderbare Befreiung. Dann hatte ich das eigenartige Gefühl, dass nicht nur Wasser mein Gesicht herunterlief, sondern meinen ganzen Körper durchströmte, mich reinigte und zugleich kühlte. Das waren keine Tränen der Trauer oder Reue, auch keine Freudentränen, es waren irgendwie Tränen der Erleichterung, der Befreiung. Und dann betete ich. Zum ersten Mal wirklich. Gott, ich weiß nicht, wie ich dich finden kann, aber ich werde es versuchen. Ich bin so, wie ich bin, nicht viel wert, aber ich möchte mich dir selbst geben. Mehr wusste ich nicht zu sagen. Darum wiederholte ich immer wieder die Worte, nimm mich, nimm mich. Ich blieb etwa eine halbe Stunde oder noch länger dort im Auto sitzen, hatte Tränen in den Augen, betete und dachte nach. Ich war ganz allein in der Stille und der Dunkelheit der Nacht. Und doch war ich zum ersten Mal in meinem Leben nicht allein. Jona war allein in der Dunkelheit des Todes im Bauch dieses Fisches. Charles Colson war allein in der Dunkelheit der Nacht in seinem Auto und Gott war da. Und wir lernen, Gott ist auch in solchen Situationen, in diesen Jona-Momenten nur ein Gebet weit entfernt. Wie sieht es mit deinen Jona-Momenten aus? Die meisten von uns wissen genug über dieses Leben, um klar zu haben, die Jona-Momente werden kommen. Sie werden kommen. Diese Momente, wo wir das Gefühl haben, es geht nicht mehr weiter, tiefer geht es nicht mehr. Wie sieht es aus in den Jona-Momenten unseres Lebens? Seht ihr, bei Jona war es so, er hatte selbst den größten Anteil daran, dass es so war, wie es war. Er hatte den größten Anteil daran, dass er tief unten gelandet ist. Er macht seine eigenen Pläne, er läuft von Gott weg, er flieht vor Gott, er dreht sein eigenes Ding. Und die Endstation ist der Bauch eines Fisches, der ihm vorkommt wie das Totenreich. Es war im Prinzip seine eigene Schuld. Wie ist es bei dir? Bist du weggelaufen vor Gott? Läufst du weg vor Gott? Das Tragische ist, dass es Menschen gibt, die vor Gott weglaufen, aber es gar nicht merken. Oder vielleicht sollten wir besser sagen, sie wollen es nicht merken. Sie sagen ähnlich wie Jona, es gibt Teile in Gottes Wort, es gibt Dinge, die Gott gesagt hat, die haben für mich keine Geltung, denen will ich keinen Raum geben in meinem Leben, dem will ich nicht gehorsam sein. Aber das bedeutet ja noch lange nicht, dass ich vor Gott fliehe. Hör mal, das sind ja zwei völlig verschiedene Dinge. Nein, sie sind es nicht. Weil Gottes Wort sagt, wenn ich nicht bereit bin, auf alles zu hören, was aus Gottes Mund kommt, dann fliehe ich vor ihm. Dann fliehe ich vor dem Gott, so wie er sich in seinem Wort offenbart hat. Es gibt Menschen, die fliehen vor Gott und machen es ein bisschen anders wie Jona. Jona hat nicht gebetet. Es gibt Leute, die fliehen vor Gott und beten. Und sie beachten nicht, dass Gottes Wort uns beispielsweise in Sprüche 28, Vers 9 sagt, wer auf Gott nicht hören will, Sprüche 28, Vers 9, wer auf Gott nicht hören will, wer auf sein Wort nicht hören will in allen Teilen, dessen Gebete will Gott nicht mehr hören. Es bleibt immer noch wahr, dass wer auf der Flucht vor Gott ist, nur ein Gebet weit von ihm weg ist. Gott wird hören. Aber die Voraussetzung ist ein authentisches, aufrichtiges, ehrlich gemeintes Gebet. Wie bei Jona, wie bei Charles Colson. Gott ist da. Aber was er erwartet, ist eine ehrliche Herzenszuwendung an ihn. Es gibt andere Jona-Momente. Vielleicht bist du in einer ganz schwierigen, notvollen, leidvollen Situation, an der du überhaupt keine Schuld trägst, wo du einfach nichts machen kannst, aber es ist was Tragisches passiert in deinem Leben. Du hast das Gefühl, du bist unten angekommen. Was uns dieser Text sagen will, ist, Gott ist da. Gott ist da in diesen Jona-Momenten. Er ist an deiner Seite und Jona wird uns zum Vorbild eines Beters aus ganz tiefster Not heraus. Ganz tief unten schreit Jona zu Gott und Gott antwortet. Ganz tief unten passiert was Zweites. Ganz tief unten begreift Jona, was Gnade ist. Kurze Rückblende. Warum wollte Jona eigentlich nicht nach Ninive gehen? Warum? Erster möglicher Grund, er hat einfach Angst gehabt. Ja, weil das nicht so der grandiose Job ist, in die Hauptstadt des Erzfeindes zu gehen und zu sagen, hey Freunde, wenn ihr nicht umkehrt, dann gibt's Gericht. Das ist nicht so der leichteste Job. Und vielleicht hat Jona einfach nur Angst gehabt. Zweiter möglicher Grund und der weitere Verlauf des Buches Jona zeigt uns, dass das vielleicht der stärkste Grund gewesen sein könnte, ist folgender. Jona hat sich wahrscheinlich als aufrechter Israelit, als Mann Gottes, den Assyrern, den Bewohnern von Ninive überlegen gefühlt. Und er musste ja damit rechnen, dass zumindest die kleine Chance besteht, dass die Bewohner von Ninive umkehren und Gott ihnen dann gnädig ist. Aber Jona war der Meinung, dass die Bewohner von Ninive Gottes Gnade nicht verdient haben. Das war eins seiner Probleme. Er hat gedacht, Ninive hat Gottes Gnade nicht verdient. Und offensichtlich, als er so im Bauch des Fisches sitzt, hat er gemerkt, dass er damit ziemlich daneben liegt. Und er drückt es aus hier in Vers 9, ein interessanter Satz. Er sagt, die sich halten an das Nichtige, verlassen ihre Gnade. Was heißt das? Die sich halten an das Nichtige bedeutet die, die ihre Herzen an die Götzen hängen, die Götzen anbeten und entsprechend handeln, die verlassen ihre Gnade, die stellen sich außerhalb der Gnade Gottes. Aber dann gilt doch auch umgekehrt, wenn ich mich von diesen nichtigen Götzen abwende und dem wahren Gott zuwende, dann gilt mir Gottes Gnade. Okay? Hinwendung zu Götzen bedeutet verlassen, heraustreten aus Gottes Gnade. Hintreten zum wahren Gott bedeutet, die Gnade Gottes gilt einem wieder neu. Und das hat Jona kapiert im Bauch des Fisches, zumindest ansatzweise. Jona merkt hier ganz tief unten, Gottes Gnade gilt den gottlosen Bewohnern von Ninive genauso wie mir. Und wenn ihr euch gefragt habt, warum heißt die Predigtreihe das Evangelium nach Jona? Hier ist es. Hier ist es. Denn dieser Text hat uns zu sagen, Freunde, denkt niemals, dass ihr die Gnade Gottes mehr verdient habt als die anderen. Bildet euch niemals ein, dass ihr moralisch besser seid als die anderen. Ihr Lieben, wir glauben vom Evangelium her, dass wir in uns selbst sündiger sind, als wir uns das eigentlich selbst eingestehen wollen. Wir brauchen Gottes Gnade zutiefst. Wisst ihr, es gibt fast nichts Schlimmeres, als Christen, die meinen, dass andere die Gnade Gottes nicht so verdient hätten wie sie selbst. Selbstgerechte Christen sind mit das Furchtbarste, was ich mir vorstellen kann. Weil sie das Evangelium verleugnen, weil sie damit sagen, ich habe Gottes Gnade gar nicht so sehr nötig, beziehungsweise ich habe sie mehr verdient als andere. Gott möchte uns sagen, durch diesen Text und durch die Botschaft von Jona, Freunde, ihr seid nicht besser. Ihr seid zutiefst auf meine Gnade angewiesen. Wir sind moralisch nicht besser als unser Ehepartner. Wir sind moralisch nicht besser als unsere Kinder. Wir haben Gottes Gnade nicht mehr verdient als unser atheistischer, gottloser Arbeitskollege oder unser Bekannter, der mit Zweifeln auf der Suche nach Gott ist. Sondern wir brauchen Gottes Gnade genauso wie alle anderen auch. Und das müssen wir begreifen, sonst machen wir denselben Fehler, den Jona zunächst gemacht hat. Und wir mutieren dabei zu diesen selbstgerechten Christen, die mit dem Finger auf andere zeigen und arrogant und hochnäsig und sich selbst überschätzend meinen, sie wären was Besseres und Gott wäre furchtbar stolz auf sie. Ja, wir sind Kinder Gottes, wir sind Heilige, aber wir sind es aus Gnade. Und das Evangelium nach Jona möchte uns sagen, Freunde, wenn ihr dieses Evangelium wirklich glaubt, dann werdet ihr mit anderen in derselben gnädigen Weise umgehen, wie Gott mit euch umgeht. Nicht mit erhobenem Zeigefinger, sondern demütig und gnädig. Und ich wünsche mir, dass wir dieses Verhalten anderen Menschen gegenüber an den Tag legen, auch wenn sie das nicht glauben oder noch nicht glauben, was wir glauben. Ganz tief unten passiert was Drittes. ganz tief unten handelt der große Gott. Der große Gott handelt. Jona ist ganz tief unten. Er betet und Gott reagiert. Das sehen wir in den Versen 7, 8 und 10. Da sagt Jona: Aber du hast mein Leben aus dem Verderben geführt, Herr mein Gott. Als meine Seele in mir verzagte, als nichts mehr ging, da gedachte ich an den Herrn. Und mein Gebet kam zu dir in deinen heiligen Tempel. Und dann in Vers 10, ich aber will mit Dank dir Opfer bringen, meine Gelübde will ich erfüllen, dem Herrn, der mir geholfen hat. Der Herr hat Jona geholfen. In der Situation, wo er gefangen war, in der Dunkelheit des Todes, keine Hoffnung mehr hatte, aber seine letzten Gedanken wenden sich dann doch an seinen Gott, dem er jahrelang gedient hat. Ich gedachte an den Herrn, sagt Jona. Jona wird gerettet, Gott hilft ihm. Aber was ist eigentlich passiert? Wie findet diese Rettung statt? Wir lernen davon in Vers 11. Und der Herr sprach zu dem Fisch und der spie Jona aus ans Land. Komödie, oder? Stellt euch das mal vor. Und der Fisch spie Jona aus ans Land. Das ist lustig. Ja, wir trauen uns nur nicht zu lachen, weil es ist ja die Bibel. Aber das ist lustig. Und ich traue mich kaum, euch das irgendwie ein bisschen grafischer zu erklären. Deswegen tue ich es in den Worten von Hans-Walter Wolf. Hans-Walter Wolf ist nicht bekannt für besonders krasse Ausdrucksweisen, sondern das ist ein ganz trockener alttestamentlicher Theologe. Ja? So trocken, wie ihr euch das vorstellen könnt. Ja? So staubtrocken. Und er sagt folgendes, Zitat. Dieses Verb, und er meint dieses Verb, das Luther hier übersetzt mit ausspeien, dieses Verb kommt im Alten Testament nur in ekelerregenden Bildern vor und entspricht unserem derben Wort kotzen. Zitat Ende. Das habe nicht ich gesagt, das hat Hans-Walter Wolf gesagt. Es ist lustig, der Fisch hat sich übergeben, Freunde. Ja, der hat sich übergeben, spuckt Jona an Land. Und dann sehen wir den eigentlich eingeplanten Helden unserer Geschichte am Strand liegen, übersät mit dem Mageninhalt des Fisches, ja, mit irgendwelchen Thunfischresten. Und im ersten Gottesdienst habe ich gesagt, auch mit Lachs, aber da hat mich jemand darauf aufmerksam gemacht, im Mittelmeer gibt es keinen Lachs. Ja. Das sind die Dinge, die man nicht weiß, als Theologe kennt man sich nicht so aus. Ja. Also irgendwelchen anderen Fischen, so liegt er da am Strand und so müssen wir uns das vorstellen. Und das möchte Gottes Wort uns hier ganz, ganz plastisch kommunizieren. Komödiantisch. Der Held der Story liegt völlig benommen, wahrscheinlich ekelhaft stinkend am Strand. Das ist das, was hier steht. Und wir sagen, okay, lustige Geschichte, göttliche Komödie, aber wo liegt die tiefere Bedeutung für mich, für uns? Und wir könnten sagen, ja, die tiefere Bedeutung ist die, dass wir hier sehen, Gott kämpft um seine Leute bis zum Schluss. Er bleibt dran, er lässt sie nicht los, er gibt sie nicht auf. Ja, das stimmt, das ist sicher eine Bedeutung dieses Textes, aber es ist nicht die tiefste Bedeutung. Sondern die tiefste Bedeutung dieses Textes hat wieder was mit dem Evangelium nach Jona zu tun. Die tiefe Bedeutung dieses Textes hat was damit zu tun, dass es einen zweiten, einen besseren, einen wahren, einen ultimativen Jona gibt. Und das lernen wir im Neuen Testament in Matthäus 20, Vers 40, aus dem Mund Jesu selbst. Er sagt, denn wie Jona 3 Tage und 3 Nächte im Bauch des großen Fisches war, so wird auch der Menschensohn 3 Tage und 3 Nächte in der Tiefe der Erde sein. Freunde, Jesus ist Jona. Jesus ist der zweite, der wahre, der bessere, der ultimative Jona. Jesus ist der eigentliche Held der Story. Jesus ist der Held, auf den das ganze Alte Testament inklusive des Buches Jona hinweist. Der zweite, der bessere Jona. Jona ist nur ein Abbild, Jona ist nur ein Vorgeschmack auf das, was sich erfüllt durch den Tod und die Auferstehung von Jesus Christus. Seht ihr, Jona war gefangen in Dunkelheit. Er war dem Tod nahe. Warum? Weil er den Auftrag Gottes nicht erfüllen wollte. Deshalb. Jesus war auch in der Dunkelheit des Grabes, in der Tiefe der Erde. Er ist sogar noch einen Schritt weiter gegangen als Jona. Er hat den Tod tatsächlich bis zum Ende geschmeckt. Er ist den Tod gestorben, den wir hätten sterben müssen. Warum? Weil er bereit war, den Auftrag Gottes zu erfüllen. Im Unterschied zu Jona. Und jetzt verstehen wir, warum Jesus der bessere Jona ist. Er war bereit, den Weg zu gehen, den Gott der Vater für ihn hatte, um unseretwillen. Wir sehen hier, dass der große Gott in Jesus klein wird, in den Bauch des Fisches kommt, dort, wo eigentlich der Tod regiert. Er kommt hinein in unsere Welt, dort, wo wir geplagt sind von Krankheit, von Leid, von unserer eigenen Sünde und der Sünde anderer. Und er sagt, ich löse euer Problem. Ich löse euer Problem. Ich bin bereit, euch zu retten. Und es geht nur durch den Tod meines Sohnes. Der große Gott siegt. Jona ist ein Vorgeschmack auf den Sieg der Auferstehung Jesu, weil Jesus der größere Jona ist. Jona lebt, Jona liegt am Strand und lebt. Und es kommt uns komödiantisch vor. Jesus steht aus dem Grab auf und lebt. Er ist dem bitteren Ernst des Todes entrunnen. Hoffnung auf die Auferstehung, das will uns das Buch Jona vermitteln. Und es gibt ein Zeugnis aus der frühen christlichen Geschichte von Menschen, die das verstanden haben. Frühe Christen in Rom haben sehr deutlich verstanden, was das Buch Jona eigentlich aussagen will. Sie haben sich versammelt in den Katakomben unter der Erde aus Angst vor Verfolgung, geheim sozusagen, und sie haben sich dort sozusagen ihr Umfeld ein bisschen schöner gestaltet, indem sie biblische Szenen an die Wände gemalt haben, Wandmalereien. Und dreimal dürft ihr raten, welche biblische Geschichte aus dem Alten Testament am häufigsten vorkam. Nicht Abraham, der große Stammvater Israels, nicht Mose, der Israel aus Ägypten geführt hat, nicht David, sondern Jona. In den Katakomben ist Jona überall, weil die Story von Jona den frühen Christen in ihrer Verfolgungssituation, in der Tiefe und Dunkelheit der Katakomben Hoffnung und Freude gebracht hat, weil sie wussten, dieses Leben ist nicht alles. Der ausgespuckte Jona am Strand deutet auf die Auferstehung hin. Deshalb war Jona überall in den römischen Katakomben. Und wir sehen in dieser Geschichte nicht nur einen Gott, der mit Jona gehandelt hat, sondern wir sehen in dieser Geschichte einen Gott, der Jahrhunderte später durch seinen Sohn Jesus noch was viel Großartigeres tut. Durch Kreuz und Auferstehung. Und das Neue Testament, Jesus selbst, nennt das Ganze das Zeichen des Propheten Jona. Kreuz und Auferstehung sind das Zeichen des Propheten Jona. Und dieses Zeichen Jonas ist der Beweis dafür, dass Jesus Gott ist. Das Zeichen Jonas ist der Beweis, dass er die Wahrheit ist. Es ist der Beweis dafür, dass Jesus es wert ist, dass du für ihn lebst. Wenn du gerade dabei bist, wegzurennen vor Gott, wenn du in der Gefahr stehst, Wege zu gehen von Gott weg, sündige Wege, falsche Wege, deine eigenen Wege, dann schau dir bitte heute das Zeichen des Propheten Jona an und besinn dich und sage, das ist der Gott, der es wert ist, dass ich für ihn lebe, weil er gestorben ist für mich, weil er in die Tiefe des Todes gegangen ist für mich und weil er auferstanden ist für mich. Wenn Jesus das für dich getan hat, wenn er der bessere, wahre, ultimative Jona ist, dann macht es keinen Sinn, vor ihm davon zu laufen. Sondern dann macht es nur ganz viel Sinn, dass du dein ganzes Leben in allen Facetten, deine Gedanken, deine Gefühle und deine Handlungen bis ins Letzte ihm verschreibst, auch wenn das manchmal nur ansatzweise funktioniert, aber das muss, das soll die Zielausrichtung deines Lebens sein. Das muss das Zeichen des Propheten Jona in dir auslösen. Das will es auslösen. Jesus hat gekämpft um dich durch Kreuz und Auferstehung und deshalb komm zu ihm immer wieder, antworte ihm immer wieder und vor allem leb für ihn. Mit allem, was du hast. Nicht nur mit ein bisschen was, was du hast. Nicht nur mit Teilen von dem, was du hast, sondern mit allem, was du hast. Und in diesem Sinn werden wir gleich das Zeichen des Propheten Jona im Abendmahl feiern. Und uns neu mit hineinnehmen lassen in das, was Jesus für uns getan hat. Wir werden das schon tun, überleitend durch das Lied Die Liebe des Retters, wo uns deutlich wird, der echte, wahre, ultimative Jona hat triumphiert. Aber bevor wir das tun, möchte ich schließen mit einem letzten Gedanken. Seht ihr, Leben im Bauch eines Fisches ist nicht normal. Ist definitiv nicht normal. Leben in dieser Welt, ihr Lieben, ist auch nicht normal. Sehr häufig, wenn ich Menschen im Krankenhaus besuche, dann kommt mir dieser Gedanke und ich formuliere ein Gebet des Dankes an Gott und sage, danke Gott, dass durch die Auferstehung Jesu das, was ich hier sehen muss und was Menschen erleiden müssen, irgendwann nicht mehr normal ist. Es ist nicht normal. Wir haben uns an sehr viel gewöhnt in dieser Welt, auch an sehr viel Not und Leid, aber es ist nicht normal. Und wenn ich mir anschaue, was einige von euch so im Lauf der Jahre durchlitten haben oder im Moment durchleiden, dann kommt mir manchmal der Gedanke, wie gut, dass eine Zeit kommt, wo das nicht normal ist. Weil die Auferstehung eine Hoffnung bietet, ein Tor zu einem Leben, das darüber hinausgeht, über das, was wir in dieser Welt haben. Und John Ortberg hat in der Predigt das mal so formuliert. Er sagt, ich habe darüber nachgedacht, inwiefern die Hoffnung Jonas auch unsere Hoffnung ist. Wenn die in Christus Gestorbenen auferstehen, wenn Krankheit und Alterserscheinungen aufhören, wenn Krebs und Herzattacken Vergangenheit sind, wenn AIDS und Demenz wegfallen, wenn wir alle hinab ins Grab steigen und auf der anderen Seite rauskommen, das gilt für alle, die ihr Leben an diesen Jesus binden. Was wäre, wenn an diesem Tag das Leben so großartig, unsere Heilung und Erlösung so vollständig, unsere neuen Körper so wunderbar, die Beziehungen zu anderen so reichhaltig, die Gemeinschaft mit Gott so schön wäre, dass wir einander anschauen und sagen, davor hatte ich Angst. Ich dachte, der Tod wird furchtbar werden. Nichts dergleichen. Der Tod hat keine Macht vor Gott. Er ist lediglich die Tür zum Leben. Das ist die Botschaft des Buches Jona. Jona erreicht den Tiefpunkt. Aber sogar dort ist Gott größer als jemals zuvor. Amen.